Und unsere Vision ist es im Prinzip, dass jede Elektronik, die einmal bei uns war, beim nächsten Mal vollautomatisiert repariert wird.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün, heute mit Repartly. Repartly war schon vor einer ganzen Weile Timos Startup der Woche. Die kombinieren Kreislaufwirtschaft mit Robotik, um das mal vereinfacht darzustellen. Und wir haben gedacht, da wollen wir mehr drüber erfahren und haben Lennart eingeladen, den Gründer von Repartly, und sprechen mit ihm über Reparieren statt Wegwerfen und warum das heute noch alles andere als selbstverständlich ist. Es geht um Elektroschrott, Kreislaufwirtschaft, um die Frage, warum so viele Haushaltsgeräte, auch die ganz, ganz großen, viel zu früh auf dem Schrott landen. Lennart erzählt, wie Repartly Reparaturen und Refurbishment skalierbar machen will, unter anderem mit Robotik und Automatisierung, und warum gerade in alten Geräten ein enormes, oft unterschätztes Potenzial steckt. Außerdem diskutieren wir, was Reparaturen für Kundinnen und Kunden attraktiv macht, welche Rolle Preise, Vertrauen und Fachhandel spielen und ob das Recht auf Reparatur wirklich zum Gamechanger werden kann. Ich finde, es ist ein spannendes Modell, super greifbar, offensichtlich skalierbar, also rein ins Gespräch mit Lennart.
Hallo Lennart.
Hallo zusammen.
Lennart, zu Beginn kannst du uns mal deinen Werdegang bis zum heutigen Zeitpunkt beschreiben?
Ja klar, sehr gerne. Also wo soll ich anfangen? Geburt skippe ich jetzt mal. Also ich habe klassisch angefangen, nach dem Abitur mich zu fragen, was soll ich denn machen? Und habe mich dann, glaube ich, jetzt rückblickend clevererweise für so ein duales Studium entschieden. Bei Siemens war das damals, so die IT-Sparte von Siemens. Habe ein duales Studium gemacht, BWL-Studium, Ausbildung parallel zum IT-Systemkaufmann. Dann habe ich danach auch bin ich bei der Company geblieben, habe 2 Jahre lang SAP-Beratung dort gemacht und habe dann festgestellt, das ist es nicht, was mir gefällt. Habe dann gekündigt und habe gesagt, ey, ich will jetzt irgendwie nochmal auch so ein bisschen erleben, ganz ehrlich gesagt, wie fühlt sich so ein Vollzeitstudium mal an? Und dann habe ich meinen Master noch gemacht in Vollzeit, weil ich auch echt nochmal so ein bisschen das Studentenleben einfach so wirklich mal erleben wollte. Und das ging dann eher so ein bisschen in Richtung Wirtschaftsinformatik, also so zwischen BWL und Wirtschaftsinformatik. Da gab es dann nochmal so einen Studiengang, Management Information Systems hieß das. Und dann habe ich nach meinem Master auch noch promoviert an der Uni Paderborn, wo ich auch den Master gemacht habe, am Lehrstuhl für Produktionsmanagement und Controlling. Da war aber auch sehr stark so dieses Thema Logistik, Logistikmanagement in dem Lehrstuhl verankert. Und dann habe ich promoviert im Bereich Supply Chain Management und so Kooperation. Und ich habe einfach so geguckt, sowohl vertikal als auch horizontal, wo macht das Sinn, auch wirklich monetär gesehen, zu kollaborieren mit vorgelagerten, nachgelagerten Supply-Chain-Kettengliedern, aber auch zum Beispiel so mit Wettbewerbern. Ich habe während meiner Promotion aber parallel 2 Startups gegründet, habe eins im Bereich so Tech, kann man sagen, und eins im Bereich Food. Habe ein Lebensmittel selber entwickelt tatsächlich, absolute One-Man-Show, habe das alles selber gemacht. Und dann hat mich irgendwann, und das war so ja sehr, sehr passend irgendwie so zum Ende meiner Promotion, ein Kumpel angerufen und hat gesagt, ey Lennart, ich bin hier bei Miele im Innovation Lab und wir entwickeln neue Geschäftsmodelle und validieren die, und hättest du nicht Bock auf sowas, weil eigentlich passt das perfekt zu dir. Und dann war das für mich so einfach erstmal ein gelungener Zeitpunkt und für mich auch so die Denkweise, mich interessiert das auch nochmal so diese Corporate-Seite und diesen Corporate-Blick auf das ganze Thema kennenzulernen. Und dann habe ich da angefangen. Und genau, und jetzt mal gesprochen bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt hier sitze. Ich habe dann bei Miele, das war aber sehr stark unabhängig von meiner Tätigkeit dort, habe ich meine beiden jetzigen Kollegen auch, den Jürgen und den Fabian, kennengelernt, die ja eher aus dem Elektronikbereich kamen. Und ja, und so ist die Idee entstanden und so ist auch im Prinzip Repartly entstanden und ja, gegründet worden.
So, jetzt hast du Repartly schon introduced quasi. Und ja, da wollen wir jetzt direkt einsteigen. Das ist ein Startup-Unternehmen und du wirst uns jetzt erklären, was ihr tut.
Ja, sehr gerne. Also bei Repartly haben wir uns eigentlich so die Mission gestellt oder vor die Mission gestellt, Elektroschrott und dieser Wegwerfmentalität, in der wir uns tatsächlich befinden, den Kampf anzusagen. Und wir sind eigentlich im Bereich Kreislaufwirtschaft aktiv. Das heißt, wir sind so, man kann sagen, der strategische Partner für skalierbare, zirkuläre Lösungen. Sehr stark mit Fokus auf die weiße Ware aktuell, also so Haushaltsgroßgeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler und alles so Geräte, wo sich aktuell noch nicht so richtig jemand rantraut und wo es eigentlich auch so volumentechnisch und ressourcentechnisch echt wehtut, wenn diese Geräte auf dem Schrottplatz landen. Mhm. Und wir sind im Prinzip Partner für sowohl Endkunden, den Fachhandel als auch Hersteller und versuchen Reparaturlösungen und Refurbishment-Lösungen im Prinzip profitabel und nachhaltig in den Markt zu bringen. Und das Ganze sehr, sehr stark getrieben so durch Automatisierung, Robotik, Datenintelligenz. Und in dem Kontext haben wir aktuell eigentlich so drei wesentliche nennenswerte so Revenue Streams, kann man sagen. Das eine ist die Elektronikreparatur, das zweite sind Refurbished Ersatzteile und das dritte ist jetzt mittlerweile auch das ganze Thema Geräte Refurbishment. Also wirklich, dass wir gucken, dass wir ganz oben anfangen und gucken, ist das Gerät, was zu uns kommt, überhaupt noch rettbar auf ganzer Ebene, mhm, und refurbishbar. Und das machen wir in drei Qualitätsstufen. Das ist absolute Marktpraxis, kennt man auch aus anderen Branchen. Smartphones, Laptops und so. Excellent, sehr gut, gut, wo dann verschiedene Kriterien dann hinterliegen. Ne? Also das ist mal so das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen.
Und bevor wir jetzt gleich auf, wie ihr das macht, wie die Prozesse aussehen, bevor wir darauf eingehen, kannst du uns vielleicht mal einen kleinen Überblick darüber geben, wie groß dieses Problem eigentlich ist, was ihr dadurch lösen wollt, durch eure Prozesse?
Ja, ja, das ist, erstmal ist das riesig. Also, wir haben in Europa ein unfassbares Elektroschrottproblem. Und das hat jetzt zum Glück auch die Politik erkannt, jetzt ohne mal auf Zahlen zu gehen, aber das hat jetzt die Politik erkannt und deswegen kommt nächstes Jahr so dieses Recht auf Reparatur, weil man einfach gesehen hat, was da an wertvollen Geräten und Ressourcen auf den Schrottplätzen dieses Kontinents landet, und dass man da irgendwas machen muss. Wir arbeiten ja sehr stark auch mit Recyclingunternehmen zusammen und wenn wir tagtäglich sehen, was da für Geräte weggeschmissen werden, das ist grausam. Und so ist auch so ein bisschen diese, ich habe gerade ja von unseren drei Revenue Streams so gesprochen, die zweite Säule entstanden, nämlich das ganze Thema Refurbished Ersatzteile, weil wir im ersten Strang, mit dem wir gestartet sind, diese Elektronikreparaturen, schnell festgestellt haben, wir können nicht alles reparieren auf dieser Welt. Das funktioniert ja alles nicht. Manchmal gibt es Brandschäden, Feuchtigkeitsschäden, Mikrocontrollerschäden. Da kannst du dann irgendwie auch irgendwann nicht mehr reparieren. Und dann haben wir uns überlegt, das wäre doch cool, wenn wir unseren Kunden auch refurbished Ersatzteile in so einem Fall dann anbieten könnten. Und dann haben wir einen Pilot gemacht, haben mit einem Recyclingunternehmen gepartnert und der hat mal für uns, also wirklich als Test, 15.000 Waschmaschinen ausgeschlachtet, über alle Marken hinweg, und hat uns die Elektroniken zur Verfügung gestellt, weil ich wollte einfach mal feststellen, mal über eine sehr große Stichprobe, was ist denn das Refurbishment-Potenzial, was da draußen so schlummert, auf den Schrottplätzen dieser Welt. Und ja, könnt ihr selber mal sagen, also von den 15.000 Elektroniken, was würdet ihr schätzen, wie viele wären jetzt rein technisch refurbishbar und wiederverwendbar? Natürlich defekt, müssen repariert, getestet werden, ist ein aufwendiger Prozess, aber was könnten wir von diesem Warenstrom theoretisch wiederverwenden als Ersatzteil? Mal prozentual, was würdet ihr denn so schätzen?
Na, die werden sicher nicht alle weggeworfen worden sein, weil Elektronik kaputt ist. Das ist mit Sicherheit 80% noch grundsätzlich in Ordnung, würde ich schätzen.
Ich würde ein bisschen tiefer stapeln, ich würde sagen 70%, aber auf jeden Fall eine hohe Prozentzahl.
Ja, es waren in unserem Fall waren es 93%, was wir wirklich durch ein Refurbishment wieder in den Kreislauf bringen können. Das hat mir so gezeigt, das war so der Moment. Das war mega harte Arbeit. Das haben wir natürlich alles manuell gemacht, dann eine Straße aufgebaut und dann uns das alles angeguckt und messtechnisch durchgemessen, optische Prüfung und so weiter und das alles auch sauber dokumentiert. Aber das war so der Moment, wo ich gesehen habe, was da an gigantischem Ersatzteilpotenzial auf den Schrottplätzen schlummert. Und dadurch ist im Prinzip dieser zweite Revenue Stream entstanden und das Ganze haben wir natürlich sehr schnell dann auch ausgerollt auf andere Bereiche. Das heißt also wirklich mittlerweile auch Mechanik-Spare-Parts, wie zum Beispiel vom Wasserzulaufschlauch über die Pumpe, also alles, was in diesem Gerät noch werthaltig ist, weil das ist auch ganz klar unsere Philosophie. Für uns hat jedes Altgerät noch einen Wert. Mhm. Und das einfach mal nur, um so zu zeigen, dieses Potenzial, was da draußen schlummert. Und ich glaube, das adressiert auch so ein bisschen deine Frage, wie groß das Problem da draußen eigentlich ist.
Jetzt hast du eben in der Vorstellung so ganz nebenbei noch zwei Aspekte gedroppt, die wir vielleicht nochmal beleuchten sollten. Du hast Robotik und Daten und so weiter gesagt. Da ja. Ist jetzt nicht überraschend, das wussten wir vorher, aber vielleicht für andere überraschend. Was hat Robotik da zu schaffen?
Ja, also das war auch ein Learning aus dieser Analyse von 15.000 Elektroniken, dass wir relativ schnell natürlich festgestellt haben, wenn wir dieses Geschäft skalieren und ich kann mal sagen, so im ersten Monat, als wir gestartet sind, da haben wir 3 Elektroniken repariert. So, dann nächsten Monat waren es mal 5, dann sind es irgendwann 15 geworden. Dann haben wir uns irgendwann gefreut, dass DHL mit so einem Rollwagen gekommen ist und uns die Pakete gebracht hat. Und so haben wir das immer weiter vorwärts getrieben, das Geschäft. Und haben aber auch frühzeitig festgestellt, dass wir mit unserem Ansatz, weil ich sehr, sehr schnell gesehen habe, dass da wirklich ein gigantisches Potenzial hinter liegt, dass wir personell natürlich irgendwann an unsere Grenzen stoßen und dass das, wenn wir in einer skalierten Version von dem Geschäftsmodell denken, uns irgendwas überlegen müssen, wie wir das auch internationalisiert bekommen. Und deswegen haben wir sehr, sehr frühzeitig in Robotik investiert. Also nicht finanziell, sondern also Know-how-technisch und prozesstechnisch, weil wir gesagt haben, das kann der Schlüssel sein, um Kreislaufwirtschaft in diesem Bereich einfach profitabel und skalierfähig zu machen. Und wir haben ein Konzept entwickelt, wie wir mithilfe von 2 kollaborativen Robotern im Prinzip vollautomatisiert Elektroniken reparieren. Und das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, der jetzt eigentlich tiefgreifendes Know-how in der Reparatur kombiniert mit der Robotikkomponente und das Beste aus beiden Welten im Prinzip vereint. Und das ist für uns einfach eine Möglichkeit, auch das Wissen unserer langjährigen Mitarbeiter hier oder das langjährige Wissen unserer Mitarbeiter, so muss man sagen, auch in Technologie zu bündeln und verfügbar zu machen und skalierfähig zu machen. Und unsere Vision ist es im Prinzip, dass jede Elektronik, die einmal bei uns war, beim nächsten Mal vollautomatisiert repariert wird.
Da will ich jetzt ein bisschen spezieller eingehen, weil das ist schon outstanding, würde ich fast sagen. Ich kenne keinen, der das so macht. Im Grunde genommen, wenn dort eine Waschmaschine beispielsweise das erste Mal bei euch ankommt und irgendetwas kaputt ist, gehe ich davon aus, dass erstmal natürlich der Mensch sich anguckt, lernt, was auch immer. Ja. Und parallel, wie auch immer das aussehen mag, das wäre jetzt meine Frage, den Roboter daraufhin trainiert, dass er die gleichen Schritte durchführt wie der Mensch. Wie läuft das, wenn so eine Waschmaschine ankommt, die ihr noch nie vorher in der Hand hattet?
Ja, also das ist, und deswegen so best of both worlds, das ist wirklich ein Gemisch und eine Synergie aus wirklich oldschool Radio- und Fernsehtechnik, also wirklich auf Fehlersuche gehen und wir kriegen ja im Prinzip Elektroniken eingeschickt, wo wir alle Informationen haben. Also wir kennen die Marke, wir kennen natürlich den Gerätetyp, ist es eine Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Kaffeevollautomat, was auch immer. Wir kennen genau die Modellbezeichnung und den das Fehlerbild, mit dem diese Elektronik eingeschickt wird. Und das ist im Prinzip jetzt erstmal der Ansatzpunkt für unsere Techniker, sich das wirklich manuell anzuschauen, auf Fehlersuche zu gehen, auch dieses Thema Reverse Engineering zu betreiben, auch teilweise Schaltpläne rückwärts zu entwickeln. Wir arbeiten auch hier mit optischer Analyse, mit quasi 3D Scans von Elektroniken und dann Überführung in unsere IT-Systeme, um dann immer in der Kombination Fehlerbild, Modell herauszufinden, welche Bauteile sind denn zum Beispiel für diesen Fehler verantwortlich und müssen dann entsprechend getauscht werden. Und das ist quasi jetzt so dann die Schnittstelle zur Überführung in die Robotik, dass wir dann sagen, wir wissen, welche Elektronik das ist, wir haben Referenzbilder, wir haben Bauteile, die getauscht werden müssen. Wir tauschen auch immer noch Bauteile provisorisch, wo wir wissen, die werden bald eventuell schwach auf der Brust, basierend auf unserem Wissen. Und das überführen wir dann in einem mittlerweile sehr stark automatisierten Prozess in die Entwicklung eines automatisierten Reparaturprogramms. Und dann ist der Prozess so, dass wir das beim nächsten Mal automatisiert reparieren können. Aktuell mit Einschränkungen, was die Bauteiltypen angeht, aber auch das ist etwas, was wir in den nächsten Monaten lösen werden. Aktuell muss man ehrlicherweise sagen, also wir sind jetzt keine Robotic Company, so in dem Sinne. Ne? Wir nutzen diese Technologie nach bestem Wissen und Gewissen so, um unsere Prozesse zu optimieren. Und da wird jetzt auch im kommenden Jahr sehr, sehr, sehr viel Manpower aufgebaut und Gehirnschmalz da reingesteckt, dass diese Prozesse wirklich bis in die Perfektion getrieben werden. Aber momentan ist das relativ rudimentär, muss man ehrlicherweise sagen. Also zum Beispiel durch so ein 3D-Scan haben wir auch ein Höhenprofil. Mhm. Das heißt, wir wissen dadurch aber auch, wo kann der Roboter verfahren, wo kann er picken, wo muss er vielleicht drumherum fahren. Also das sind Informationen, die wir im Prinzip über so ein 3D-Scan auch und so eine Punktwolke auch letztendlich bekommen. Aber dann ist, wenn dieses Modell einmal eintrainiert ist, ist es tatsächlich aktuell erstmal noch ein starrer Ablauf. Und wir arbeiten jetzt weniger mit Vision oder mit teilweise mit Sensorik, aber das ist eher in anderen Bereichen, wenn es dann darum geht, ne, zu validieren, wurde jetzt wirklich irgendwie ein Bauteil da in den Mülleimer geschmissen und so weiter. Mhm. Und jetzt mit diesem rudimentären Ansatz, den wir gerade verfahren, schaffen wir es jetzt schon, in den meisten Fällen auf Anhieb die Bearbeitungszeit zu halbieren, bei natürlich konstanten Qualität. Der Robby, der arbeitet natürlich 24 Stunden am Tag. Und das ist natürlich für uns, also ohne dass wir jetzt irgendwelche fancy Learning-Methoden oder noch eine fancy Technologie verwenden, können wir das schon erreichen. Das ist für uns das Zeichen, dass es da eigentlich nur noch besser werden kann.
Nochmal outstanding, weil du hast das gerade auch schon mal gesagt, Skalierfähigkeit ist so das große Thema, weil der große Vorteil von Roboter im Allgemeinen ist dieses kognitive Lernen, dieses kollektive kognitive Lernen. Soll heißen, du trainierst das an einem Roboter und automatisch können es alle, egal wo der Roboter steht, ob er jetzt einen Standort in Spanien hat und einen jetzt in Gütersloh, lernt der Roboter in Gütersloh was und kann diesen Task automatisch ausführen, dann kann das der in Madrid oder wo immer der stehen würde, automatisch mit. Das ist eine große Skalierfähigkeit an der Stelle. Das heißt, ihr schafft jetzt gerade eigentlich die Grundlage durch Digitalisierung der ganzen Schritte und was getan wird, um dann eben diese Skalierungseffekte halt erwirken zu können.
Exakt. Also unsere Aufgabe ist es eigentlich gerade, oder unsere Hausaufgabe ist es, diese Bibliothek an automatisierten Elektronikreparaturen so schnell wie möglich in die Breite zu treiben, über alle Produktkategorien hinweg, über alle Marken hinweg. Und das ist genau das, was du gesagt hast, weil wenn es einmal angelernt ist, dann kannst du auch das gleiche Setup in Amerika aufbauen, in Australien aufbauen und ein standardisiertes Portfolio an Reparaturen vollautomatisiert durchführen.
Timo ist Fan, das wissen wir ja schon. Du bist jetzt nicht das erste Mal in diesem Podcast erwähnt. Mhm. Und es ist ja auch riesig groß, ja, riesig großes Problem, ganz viel Potenzial und dann noch Roboter obendrauf. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und einmal anfangen, was sehe ich, wie interagiere ich als Kunde mit euch? Also ich habe einen Geschirrspüler zu Hause und der spackt irgendwie rum. So, und dann muss ich irgendwie zu euch finden.
Also vielleicht muss ich da erstmal einen kleinen Disclaimer vorher nennen, weil, und das ist, glaube ich, auch ein riesiges Thema im Markt und auch im Rahmen dieser neuen EU-Verordnung Recht auf Reparatur, dieses Thema Endkunden anleiten, sicherheitsrelevante Bauteile zu tauschen, ist natürlich ein Thema. Und ich bin mir über dieses Thema sehr, sehr, sehr stark im Klaren. Ich habe, was das ganze Thema, sagen wir mal jetzt, weil wir gerade das Thema Endkundengeschäft angesprochen haben, ich habe aber auch eine durchaus kontroverse Meinung zu diesem Punkt. Weil wir sehen gerade in unserer Branche, in der weißen Ware, aber auch in der braunen Ware, so viele Insolvenzen im Fachhandel wie noch nie zuvor. Wir haben einen Fachkräftemangel, wie er noch nie da gewesen ist. Und wir haben explodierende Ersatzteilpreise, obwohl nächstes Jahr das Recht auf Reparatur kommt. Also sind alles Sachen, die passen mit dieser EU-Verordnung gar nicht zusammen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung tatsächlich, dass wir da auf ein Problem laufen, weil ich sage, wer soll das denn in Zukunft da draußen noch machen? So, das jetzt erstmal als Disclaimer. Die klassische Kundenreise bei uns ist, Moritz, du kommst sehr wahrscheinlich über eine Google-Suche, über deinen Fehlercode in Kombination mit dem Gerätemodell oder der Marke auf unsere Webseite und wirst dann im Prinzip geleitet über den Fehlercode, das Symptom und wir haben natürlich ganz unterschiedliche Kundengruppen. Also so der Fachhändler, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat natürlich die Elektronik schon ausgebaut, der weiß, er braucht genau dieses Bauteil. So, das heißt, der steigt natürlich ganz anders bei uns in den Shop ein, als irgendjemand, der über so einen Fehlercode kommt und erstmal rausfinden muss, was bedeutet das denn überhaupt? Und das ist im Prinzip die Datenarbeit, die wir im Hintergrund tagtäglich machen, nämlich immer zu evaluieren, welche Fehlercodes und Symptome gehören zu welcher Fehlerkategorie. Ist das ein Elektronikfehler? Ist das ein Mechanikfehler? Ist das ein Mischfehler? Und darüber kanalisieren wir im Prinzip den Kunden. Und das ist tatsächlich auch, und das sehen wir auch tagtäglich, selbst im Fachhandel teilweise ein Diagnoseproblem, ne? Dass man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ist das jetzt ein Elektronikfehler, ist das ein Mechanikfehler, ist es eine Kombination aus beidem? Und da können wir einfach sehr, sehr gut helfen. Und über diese Kategorie, ist das ein Elektronikfehler, Mechanikfehler, gibst du dann im Prinzip deine Gerätemodellnummer ein und dahinter haben wir dann das genaue Produkt, was in deinem Gerät verbaut ist. Also haben immer diese Kombination aus Modelle, welche Ersatzteile, also auch wirklich auf Hersteller-Ersatzteilnummer-Ebene, sind da drin verbaut und können dir dann das richtige Reparaturangebot oder das generalüberholte Teil anbieten. Das ist mal so die klassische Journey. Und vielleicht noch als Ergänzung zu jeder Reparatur liefern wir immer noch einen Reparaturbericht, wo wir dann auch wirklich reinschreiben, was haben wir gemacht und gegebenenfalls auch sehen wir basierend auf unserer Analyse und der Reparatur noch weitere Fehler im Gerät. Also ist vielleicht noch irgendein Verbraucher kaputt, weil es uns der Schaden auf der Elektronik irgendwie mitteilt oder teilweise der Fehlerspeicher oder. Und das ergänzen wir natürlich dann auch noch in so einem Fehlerbericht. Ne?
Und dann wähle ich das aus hier auf der Website und ich bin hier parallel am Rumklicken für meinen, weiß nicht, fiktiven Siemens-Geschirrspüler, eine general überholte Elektronik. Kann ich hier direkt zu PayPal gehen und bezahlen. Aber die muss ja zu euch kommen, die Elektronik. Und zwar am besten so, dass sie nicht noch weiter beschädigt wurde. Das heißt, kriege ich Anleitung, wie ich da rankomme und wie ich sie zu verpacken habe und zu euch schicken kann? Oder wie geht das dann weiter?
Ja, also idealerweise ist es natürlich so, dass der Fachhandel da mit dazugezogen wird, weil fachgerechter Ein- und Ausbau ist natürlich das A und O. Wenn so ein Gerät geöffnet wird und wieder geschlossen wird, dann muss auch eine VDE-Prüfung durchgeführt werden. Also das sicherheitstechnisch ist das natürlich hochgradig relevant. Aber dann
aber das macht doch keiner, oder? Ja, also ich meine, also wenn ich jetzt auf der Website bin und jetzt hier sagt direkt zu PayPal, dann schreibt ihr, und ich habe das schon mal durchgemacht, da kommt dann die Warnung, wo ich sagen muss, ja, ja, habe ich gelesen und so, aber ich werde es ausbauen, ich werde es verpacken, ich werde es euch schicken. Ist ja komplett unwahrscheinlich, dass ich jemanden involviere, noch eine zweite Partei dazu hole, die das dann nochmal absegnet, weil dann könnte ich ja nur den fragen, oder?
Genau, also da geht es so ein bisschen an unsere Zielgruppe, also wen adressiert man da, ne? Unterm Strich ist die Analogie teilweise so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die vielleicht so ein bisschen hinkt, aber die Analogie könnte vielleicht auch so ein bisschen sein, du kaufst bei IKEA ja auch eine Lampe, aber du darfst die nicht selber eigentlich anklemmen, also es muss eine fachgerechte Montage dann erfolgen von autorisierten Fachpersonal und trotzdem hat jeder von uns sicherlich schon mal eine Lampe selber angebracht. Ne? Ich weiß, dass dieses Thema ist sehr, sehr kontrovers diskutiert in der Branche, auch natürlich über die Verbände, über den Fachhandel. Ich bin mir da sehr bewusst und ich glaube, man kann einfach nur nicht sagen, es gibt nur den Kunden. Es gibt nur den Kunden, der das selber machen will. Es gibt nur den Kunden, der den Werkskundendienst ruft. Also aktuell ist es einfach so, dass Reparieren ein Luxusphänomen ist. Also weil es einfach so teuer ist, basierend auf den Ersatzteilpreisen und dann der Servicepreise, dass das ein Luxusthema ist. Und das führt dazu, dass Reparieren kein Standard ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir wollen, dass Reparieren zum Standard wird und dann auch im Zuge dieser EU-Verordnung halt wirklich auch was bewegt wird, dann muss man irgendeinen Weg finden, wo es irgendwie für die verschiedenen Anspruchsgruppen interessant wird. Und ich glaube, da ist einfach der Repartly-Ansatz jetzt so interessant, weil wir einfach so viele und im Prinzip allen Teilnehmern in diesem Kreislauf die Möglichkeit bieten, an diesem Konzept zu profitieren, weil der Fachhandel profitiert von besseren Margen auf die Ersatzteile oder auf die Reparatur im Vergleich zum Hersteller-Neuteilpreis. Der Endkunde profitiert, weil für ihn unterm Strich die Reparatur wieder lohnenswert wird und günstig ist und er muss sich kein neues Gerät kaufen. Und unterm Strich profitiert die Umwelt davon, ne? Weil es werden nicht so viele Geräte weggeschmissen, Lebensdauer wird verlängert. Und ich glaube, dann ist es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Wenn ich einen Geschirrspüler habe, den ich vor, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 7 Jahre gekauft habe zu einem Preis X und der geht jetzt kaputt oder spackt rum, wie Moritz das gesagt hat, dann stehe ich ja da vor der Wahl, ein neues Gerät zu kaufen mit neuer Garantie und was auch immer alles, oder ich lasse das alte dann reparieren. Ne? Und Stand heute würde ich sagen, vom Kunden-Mindset her sind es viele ideologisch getriebene Menschen, die das halt tun wollen. Aber wo ist da der wirtschaftliche Anreiz oder wo könnte der wirtschaftliche Anreiz da für den Kunden halt sein, dass sich das für ihn lohnt? Ist das dann am Ende des Tages für die Reparatur oder für das Refurbishment, dass er nur die Hälfte eines Neupreises halt bezahlt mit einer Verlängerung der Garantie? Oder wo ist da der wirtschaftliche Faktor, der sein Interesse wecken könnte?
Ja, also vielleicht mal ganz stark geschaut auf unser Geschäftsmodell. Wir haben eine ganz klare Preisphilosophie. Wir sagen, und das hat sich eigentlich ergeben aus unseren ganzen Markttests, aus den Studien, aus den repräsentativen Befragungen, die wir permanent auch weiter durchtreiben, durch die AB-Tests auf unserer Webseite und so weiter. Eine Reparatur von Elektroniken jetzt in dem Kontext kostet bei uns 25% vom Herstellerneuteilpreis. Ein Refurbished-Teil kostet 50% vom Herstellerneuteilpreis. Und das sind einfach so auf Basis unserer Erfahrungen und auf Basis unserer Zielgruppen, das ist ja auch nochmal ein Thema, ist das die Schallgrenze, was ausgegeben wird, um so ein Gerät noch zu retten. So, das ist immer erstmal auf unserer Seite. Auf der anderen Seite sind wir wieder bei dem Thema, es gibt nicht nur den einen Kunden. Es gibt nicht nur den einen Kunden, der sagt, ich will nur 50% vom Herstellerpreis dafür bezahlen, dann mache ich es dafür. Ne? Es gibt halt auch eine riesige Kundengruppe und deswegen habe ich eingangs gesprochen von der Wegwerfmentalität, die sagen, oh Gott, ich freue mich, wenn jetzt mein TV endlich mal in die Binsen geht, weil dann kann ich mir State of the Art, das Neueste vom Neuen kaufen. Und das ist ja auch bei manchen Produkten völlig legitim. Mhm. Also wir haben ja in verschiedenen Produktbereichen, haben wir ja auch Innovationssprünge, die ja in zeitlichen Zyklen also viel kürzer getaktet sind als jetzt, ich sag jetzt mal bei einer Waschmaschine. Ne? Mhm. Und bei einer Waschmaschine würde ich sagen, da hat man halt auch, ich vergleiche das häufig auch mit einem, so mit, obwohl ich mich mit dem Bereich nicht auskenne, aber mit dem Auto, da hat man ja auch immer so gesagt, die alten Autos, ne, so super mechanisch aufgebaut, das kannst du noch super reparieren, ne? Und jetzt ist da bei den E-Autos ist super viel Technik, super viel Software, du kannst da im Prinzip jetzt gar nicht mehr selber rumschrauben, ne? Weil da einfach so viel Technik drin verbaut ist. Das sind alles so Themen. Es gibt einfach nicht nur die eine Zielgruppe. Es gibt eine Zielgruppe, die will immer State-of-the-Art Technology kaufen und die kriegst du auch nie mit diesem Reparaturthema gecatcht. Das ist denen egal. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, wir versuchen einfach so die Zielgruppe anzusprechen, die genau für dieses Thema offen ist. Und damit sind wir ja jetzt schon relativ erfolgreich. Und wir haben noch ein anderes Phänomen. Das hat sich eigentlich so ergeben durch unseren Marktcheck, den wir veröffentlicht haben, wo wir nochmal so ein bisschen auch abgeklopft haben, wie ist denn die Wahrnehmung der Bevölkerung, so was das Thema Reparatur und Beratung in so einer Situation auch angeht. Und da haben wir festgestellt, dass der Service da draußen, der Fachhandel, auch sehr stark in Richtung Neukauf berät. Und weil es aktuell natürlich irgendwie ein Stück weit profitabler ist, irgendwie ein neues Gerät zu verkaufen, als das zu reparieren. Und das meine ich gar nicht jetzt in irgendeiner Form als Bashing in Richtung Fachhandel. Das ist gar nicht der Fall. Aber das sind halt auch alles so Phänomene, wo ich sage, wenn wir mit einer guten Ersatzteilpreislogik und einer guten Verfügbarkeit das für alle interessant machen können, auch für den Fachhandel, dann wird auch dort mehr in Richtung Reparatur beraten und dann wird vielleicht auch das ein oder andere Gerät da draußen mehr repariert.
Jetzt hattest du vorhin gesagt, ihr müsst im Grunde oder ihr habt angefangen zu reverse-engineeren, die ganzen Elektroniken überhaupt zu verstehen, was das ist, weil natürlich wahrscheinlich die Hersteller jetzt nicht sagen, hallo Lennart, hier, guck mal, so läuft das. Du hast ja auch gesagt, Right to Repair kommt. Macht euch das dann das Leben leichter zukünftig oder umfasst das andere Aspekte?
Vielleicht zum ersten Punkt. Es gibt solche und solche zusammenarbeiten. Also wir arbeiten ja auch durchaus mit Herstellern zusammen und sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut, wo auch wirklich ein enger Datenaustausch erfolgt und wir spiegeln unsere Erkenntnisse wieder zurück und wir kriegen aber auch Zugriff auf Daten, also zum Beispiel Kombination aus Modelle und Ersatzteile und so weiter, Fehlerbilder und so weiter. Also da gibt es sowohl als auch. Und ich glaube einfach, dass insbesondere jetzt in Richtung Industriepartner, also Hersteller, das Problem darin besteht, dass wir aktuell halt das ganze System auf Linearwirtschaft getrimmt ist. Es wird vorne irgendwas produziert, abverkauft und am Ende wird es dem Recycling wirklich in die Materialströme zugeführt. Und das Interesse von einem Hersteller ist natürlich, neue Ware dann hinten raus wieder zu verkaufen. Und auch neue Ersatzteile zu verkaufen. Und das ist ja auch vollkommen fair und ein vollkommen legitimes Geschäftsmodell. Ich glaube aber, und deswegen wird halt auch viel gesagt, ja, Kannibalisierung vom Neuteilgeschäft und so weiter durch Repartly. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Erstens, wir haben gerade jetzt, glaube ich, schon in den Diskussionen festgestellt, wir haben eine ganz andere Zielgruppe als diese Hersteller. Das zweite Thema ist, durch so ein Refurbishment und Repair, also insbesondere durch so ein Refurbishment auch von Geräten, erschließt du teilweise auch eine neue Zielgruppe und ermöglichst denen den Einstieg zu deiner Marke. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, dass dieser ganz große Hebel, und da sind wir eigentlich wieder dabei, dass dieses Thema Kreislaufwirtschaft ein totales Logistikthema ist, der ganz große Hebel dafür ist, für einen Hersteller, wir verstehen gerade, oder fangen an zu verstehen, mit Hilfe unserer Recycling-App, durch die wir unser Sourcing eigentlich betreiben, bei den Recyclern und dem Fachhandel dieses Kontinents, verstehen wir gerade, welche Mengen an welchen Ersatzteilen, in welcher Qualität End of Life in den Kreislauf wieder zurückfließen. Und wenn du das passt mit einem On-Demand-Reparaturservice, also wenn was kaputt geht, reparieren wir es, oder wenn das nicht geht, haben wir einen Refurbished-Ersatzteil aus dem E-Waste-Stream. Wenn du das miteinander kombinierst, dann wird das die Art und Weise, wie Hersteller ihre Allzeitbedarfe bestimmen, maßgeblich verändern. Und das sind, glaube ich, auch monetär gesehen die riesigen Big Points, die so ein Hersteller da heben kann, auch in der Zusammenarbeit mit uns. Ne? Und jetzt hattest du gerade das Thema Right to Repair und was verändert sich jetzt vielleicht dadurch auch angesprochen. Es ist alles relativ vage. Ne? Der Gesetzesentwurf, der kommt ja erst nächstes Jahr und ne, es ist alles gerade sehr vage. Da stehen dann solche Sachen drin wie Ersatzteilverfügbarkeit über einen längeren Zeitraum zu angemessenen Preisen. Was ist angemessen, wenn jetzt Hersteller gerade schon wieder ihre Ersatzteilpreise erhöhen? Ne? Also es ist alles sehr, sehr, sehr vage. In der Umsetzung sehr, sehr inkonkret. Und wir wissen auch nicht, was das für uns jetzt konkret bedeutet. Ich bin jetzt erstmal ganz positiv gestimmt, weil grundsätzlich erstmal dieses Thema Reparatur gestärkt werden soll. Ich meine, das ist unser Geschäftsmodell, deswegen finde ich das erstmal per se gut. Ich würde mir, wenn wir jetzt sagen, wir spielen jetzt Wünsch dir was, natürlich auch noch viel tiefer gehende Einschnitte oder Maßnahmen wünschen. Wie zum Beispiel, und da sind wir auch bei der eingangs besprochenen Markenvielfalt und auch Gerätekategorievielfalt, die wir bedienen, wenn wir halt sehr stark auf zum Beispiel asiatische Hersteller schielen, dann ist teilweise auch eine Reparatur auf Bauteilebene bei so Elektroniken zum Beispiel auch nur bedingt möglich, weil dann halt Elektroniken in Kunstharz vergossen werden und versiegelt werden und da kommen wir an die Bauteile gar nicht ran. Und das wäre natürlich für uns jetzt mal in unser Geschäftsmodell gesprochen ein absoluter Gamechanger, wenn da gesagt werden würde, Leute, das ist wirklich nicht mehr State of the Art, es geht auch anders und wenn wir das wirklich wollen, dann ändern wir sowas. Ne?
Aber da jetzt nochmal aufbauend die Frage zum Right to Repair, weil so habe ich das immer verstanden. Ich bin nicht in den Gesetzestexten da furchtbar intensiv drin. Nichtsdestotrotz, die Ambition habe ich immer dahingehend verstanden, dass natürlich bei Artikeln die Reparaturfähigkeit gegeben sein soll, und zwar mehr als heute. Ne? Stichwort modulares Design, nicht verkleben jetzt als Beispiel, sondern eben dann durch Schrauben, durch Schrauben lösen, die Thematik, dass ich halt das abschrauben kann und dann kann ich das Ersatzteil dann eben da anfügen. Das war immer so für mich persönlich das große Zielbild, ne? Was natürlich dann auch der Gamechanger wäre. Aber das ist auch nur ein kleiner Bestandteil des Right, oder ist ein essentieller vielleicht sogar, aber noch nicht irgendwie so in Stein gemeißelt, als dass das genauso kommt, wie ich das jetzt gerade so vom Zielbild halt her formuliert habe. Ist das noch in Diskussion?
Also ich befürchte, dass das genau nicht der Fall ist. Und unterm Strich muss man fairerweise auch sagen, dass man so ein Argument wie ich versiegle hier meine Elektronik, es den Herstellern auch teilweise nicht absprechen kann, weil die natürlich argumentieren, dadurch schützen wir unsere Elektronik vor Feuchtigkeitsschäden und vor Feuchtigkeitseinflüssen, was ja grundsätzlich erstmal ein valider Punkt ist. Aus unserer Brille, und da sprechen wir jetzt einfach aus unserem, hier mit Scheuklappen, was wir tagtäglich sehen, wir sehen ja, dass es aber auch anders geht und dass ganze Geräte einen Totalausfall haben, obwohl fingernagelgroße Bauteile auf den Elektroniken dafür verantwortlich sind und dann in der Konsequenz auch aufgrund von fingernagelgroßen defekten Bauteilen auf dem Schrottplatz landen, weil Ersatzteilpreise hoch, Servicepreise hoch. Und ich glaube einfach, wir sehen, es geht anders, also europäische Hersteller kriegen das anders hin. Und ich würde mir das einfach sehr stark wünschen. Aber das sind halt, wie ich gerade schon gesagt habe, so Argumente, die man teilweise ja auch den Herstellern durchaus nicht absprechen kann. Und aktuell kannst du also auch nicht sagen, es muss eine Reparatur auf Bauteilebene quasi verpflichtend sein, sondern es kann ja auch ein valider Punkt sein zu sagen, wir haben für 15 Jahre, 20 Jahre diese Elektronik hier auf Lager und eine Reparatur bedeutet dann einfach, ich ersetze die alte Elektronik durch eine neue. Ne? Und ja, so tiefgreifende Einschnitte erwarte ich jetzt nicht im Recht auf Reparatur.
Lennart, wie kriegt man das denn jetzt hin, dass die Leute auch willentlicher sind, Dinge reparieren zu lassen? Das ist natürlich Verfügbarkeit und Preis ein zentrales Thema, aber vielleicht ja auch nicht alles. Also wie fixen wir das?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja quasi der heilige Gral. Also ich habe den noch nicht entdeckt. Also ich glaube, auch da ist es wieder sehr vielschichtig. Ne? Also ich glaube, du musst dieses Reparaturthema einfach sehr niederschwellig verfügbar machen, sowohl was Ersatzteilpreise angeht, als auch die Verfügbarkeit von solchen Technikern, sage ich jetzt mal. Weshalb wir ja auch auf unserer Webseite auch so eine Technikervermittlungsplattform haben, wo dann mit so einem Postleitzahlen-Matching der geeignete Partner vor Ort vermittelt wird. Ich glaube halt, dass, und das kennt ihr sicherlich auch, diese Kabel-1-Reportagen mit versteckter Kamera, wo dann die Hausgeräte-Techniker zu dir da rauskommen und dich dann da komplett übers Ohr hauen. Das ist halt so ein Thema, was auch ehrlich gesagt sehr viel Misstrauen da draußen erweckt hat. Und ja, klar, das ist immer dann sehr viel Effekthascherei oder ne, also dass dann die schwarzen Schafe da aufgedeckt werden und so, aber das hinterlässt natürlich, also erstmal ist das überhaupt gar kein Überblick über die tatsächliche Landschaft der Techniker, die da draußen echt, und wir haben ja tagtäglich mit den Servicetechnikern zu tun, über die verschiedensten Handelsketten, was hochgradig seriöse Geschäftsleute sind, die machen einen tollen Service da draußen. Und die versuchen natürlich auch echt faire Preise da draußen aufzurufen. Und dann hast du so diese Fernsehreportagen, die dann auch ein verzerrtes Bild einfach darstellen. Es gibt solche schwarze Schafe, aber es ist natürlich kein repräsentativer Querschnitt. Und also das erstmal im Sinne der Aufklärung, ne, würde ich mir wünschen, dass da mal ein differenzierteres Bild gezeichnet würde. Da muss man sicherlich auch noch Aufklärungsarbeit leisten. Ich glaube, dass so eine Aufklärungsarbeit in Richtung, Leute, das geht, man kann das reparieren. Ne? Teilweise sind es echt keine großen Themen, sondern das ist einfach repariert. Darüber kann man viel erreichen, aber so, ich glaube, über diese Elektroschrottschiene kann man nicht mehr großartig kommen, weil ich meine, wir kennen alle diese Stories, dass Retouren bei Amazon da also großflächig verbrannt werden, weil es einfach lukrativer ist, als da irgendwie zu versuchen, das wieder in den Kreislauf zu bringen. Und selbst solche Bilder schockieren die Leute ja irgendwie nicht, ne?
Aber dein Punkt mit dem Vertrauen, der ist wichtig. Also diese, ich glaube, Hausgerätetechniker rangieren wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwo bei Schlüsseldienst, ne, machen irgendwie den Job, aber kannst du, ob das jetzt die Kosten da wirklich gerechtfertigt sind und ob das Ding überhaupt richtig funktioniert, ist wahrscheinlich noch das, was man beim Schlüsseldienst dann noch eher weiß, ja, weil die Tür ist auf.
Ja. Ja, und das ist genau auch ein Punkt, den wir halt versucht haben, in unserem Modell zu adressieren. Weil bei uns ist alles Fixpreis. Du weißt von Anfang an, was bezahlst du. Und im schlimmsten Fall kriegst du eher das Geld zurück, weil wir sagen, wenn wir eine Elektronik entweder nicht reparieren können oder und du die generalüberholte das Teil nicht haben möchtest oder das Ding ist ohne Befund. Also es gibt es ja auch, dass wir sowas testen und dann sagen, es hat leider nichts und der Fehler liegt aber woanders, dann reduzieren wir den Betrag auf lächerliche 29 Euro für so eine Überprüfungspauschale. Und dann, also, aber du weißt immer ganz klar, mit welchen Preisen du kalkulieren musst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du das gerade gesagt hast, dass alles andere ist immer so eine Blackbox. Du weißt am Ende nicht, was steht dann da unterm Strich
auf dem Zettel. Genau. Und wie lange hält es denn dann bis zum nächsten Mal? Ne?
Ja,
genau. Sehr gut. Ich hätte zum Ende noch eine Frage ein bisschen in die Zukunft geschaut. Das ist ja bei Startups häufig, ihr seid ja jetzt noch relativ jung, wenn man sich anguckt auf eurer Website, was ihr an Angeboten habt. Jetzt noch gar nicht für alle Produkte, aber so an Kategorien ist es Reparaturen, die Elektroniken, die überholt sind, Mechanikersatzteile, Videoanleitung, Technikervermittlung. Ist ja so ziemlich alles. wird das, wenn wir jetzt so 5, 6, 7, 10 Jahre in die Zukunft gucken, ist das das, was ihr dann immer noch machen wollt? Oder würdest du sagen, naja, vielleicht ist tatsächlich Repartly als Brand dann vielleicht gar nicht mehr wichtig, weil wir sind dann einfach so das Powerhouse für Elektronikreparaturen, arbeiten mit Herstellern und Servicetechnikern und haben unsere Roboter ausgerollt und die stehen überall? Oder wie würdest du das sehen?
Diesen Plattformgedanken, den verfolgen wir sehr, sehr intensiv. Das heißt also, wir wollen A, auf dieser, sagen wir mal, Frontend-Seite ganz klar alle Partner zusammenbringen. Das heißt, wenn du irgendwie einen Techniker benötigst, dann sollst du auch einen finden. Also du sollst für das Thema Reparatur, sollst du Repartly als Ansprechpartner Nummer 1 kennen eigentlich. So, und da spielen verschiedene Themen rein. Das eine ist natürlich eine Technikervermittlung. Das andere ist, dass wir die Gerätevielfalt und die Markenvielfalt noch viel stärker in die Breite treiben werden. Und da in der logischen Konsequenz das Thema Automatisierung und Robotik und automatisierte Prozesse in der Reparatur und im Refurbishment auch immer stärker in den Vordergrund rückt. Und das wird auch genauso schnell mitskaliert. Und dann gebe ich dir aber recht, also es wird in Zukunft ein sehr, sehr, sehr starker Fokus in Richtung OEM, also Hersteller und auch in den Fachhandel rein geben, weil das einfach der absolute Gamechanger ist, weil das sind die, auch der Fachhandel, das sind die Leute, die tagtäglich da draußen unterwegs sind und das sind Techniker, aber sind keine Elektroniker, also die kennen sich jetzt nur bedingt mit wirklich der Tiefe so einer Elektronik aus und das ist natürlich der absolute Hebel auch für unser Geschäftsmodell. Und Timo, du hattest das eingangs schon so ein bisschen angeteasert und das ist sicherlich auch ein Modell, was wir sehr stark verfolgen werden, ist im Sinne von so kleinen Micro-Hubs, was die Reparatur angeht und auch das Refurbishment in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten letztendlich dann auch. Ne? Also das ist ganz klar eine Internationalisierungsstrategie basierend auf Robotik und Automatisierung, ganz klar.
Sehr gut. Dann ganz vielen Dank für den Einblick in das Geschäftsmodell. Mal tatsächlich in unserem Podcast ein Modell, was man auch als Endkunde ja nutzen können, wo aber natürlich eine ganze Menge logistische und Lieferkettenherausforderungen dranhängen. Also, wenn eure weiße Ware spinnt, repartly.de ist die Adresse. Könnt ihr ja mal schauen.
Exakt.
Danke für deine Zeit, Lennart.
Vielen Dank. Danke euch.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.